Wuchs, wie schön, dass Sie alle hier sind, obwohl gerade ein Gospelkonzert begonnen hat hier in Perleberg, aber da war es auch schon zu voll. Schön, dass wir auch bald miteinander sprechen werden. Ein bisschen fangen wir ja auf dem Publikum, auf dem Podium, was kein Podium ist, also unterhalb des Podiums anzusprechen. Die Reihe heißt "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen". Das ist so ein Satz, den bestimmt viele von uns schon mal gehört haben. Und wenn jemand den Satz sagt, dann ist der meistens so wütend ausgesprochen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und weil der so oft ausgesprochen wurde, offenbar hat sich der Penn Berlin, die Schriftstellervereinigung Penn Berlin, diese Reihe ausgedacht. Ich möchte die beiden Menschen hier vorne vorstellen. Zum einen ist Katharina Warda. Sie ist Autorin und Filmemacherin und sie kommt aus dem Osten, ist 1985 in Wernigerode geboren, gar nicht so weit von hier, finde ich, und wuchs auch dort auf. Sie gehört der Generation der Wendekinder an, der Nachwendekinder, hat den Umbruch im Osten in den 90er Jahren als Kind erlebt. Aus den autobiografischen Texten, die ich kenne von ihr, kann man auch lesen, dass ihre Familie zu den Wendeverlierern gehört, die also diesen Umbruch so hart abbekommen haben. Und sie hat selber auch spezifische Erfahrungen gemacht der Ausgrenzung und Ablehnung als schwarze Deutsche, als schon als Kind. Auch darüber werden wir vielleicht noch sprechen, also auf dem Weg zur Schule angemacht worden, im Weg in Angst zurückgelegt. Katharina Warda ist Literaturwissenschaftlerin und Soziologin und hat noch vieles mehr studiert, also einen beeindruckenden Bildungsweg, arbeitet, wie gesagt, auch als Filmemacherin, hat an einem Theaterprojekt mitgemacht, kein Schlussstrich heißt das, zum NSU-Komplex, arbeitet an einem Projekt mit dem Namen Dunkeldeutschland, ein Wort, was man in den 90er Jahren mal hörte und was dann 2015 von Joachim Gauck nochmal aufgegriffen worden ist, konzentriert sich thematisch also auf Ostdeutschland, Rassismus, Klassismus und auf Punk, habe ich gelesen. Und deshalb meine erste Frage an Katharina Warda: Warum Punk? Hat der Punk Sie mal gerettet sogar?
Das ist sogar ein Zitat von mir. Ja, ich bin nicht so stimmgewaltig. Ich hoffe, man kann mich verstehen, wenn nicht einfach dazwischen schreien. Aber Punk ist biografisch mit mir verbunden. Ich bin als Jugendliche Punkerin gewesen, war eine Punk-Clique. Und ich würde auch behaupten, das ist so ein bisschen mein Zitat, Punk hat mich auf eine gewisse Weise gerettet. Ich sage immer, Punk war meine erste große Jugendliebe. Und für mich im Nachhinein, damals habe ich das nicht so empfunden, damals haben wir einfach nur Bier getrunken und Musik gehört. Aber Punk war emanzipatorisch für mich total wichtig, hat mir einen Sinn für Selbstbestimmung gegeben, für Sichtbarkeit und auch so einen Umgang mit dem ganzen Abfuck in der Zeit. Deswegen halte ich Punk, ist mir sehr nah am Herzen nach wie vor, und ich finde die Beschäftigung mit Subkulturen, vor allem auch mit Subkulturen, die gegen rechts sich engagiert haben und immer noch tun, aber ich gucke vor allem auf die 90er, finde ich unglaublich spannend, wichtig und ein Kapitel, was viel zu sehr unter den Teppich fällt.
Dann stelle ich jetzt Jörg Friedrich vor. Das ist nicht Nora Bossom, wie Sie sehen. Er ist sehr freundlicherweise ganz schnell eingesprungen. Gestern haben wir die Nachricht erhalten, dass Nora Bossom erkrankt ist. Wir beide teilen uns das Geburtsjahr 1965 und haben auch einen gemeinsamen Bezug zur Ostsee. Er ist nämlich in Wolgast geboren und ich bin in Rostock aufgewachsen. Er hat aber Kindheit und Jugend ganz hier in der Nähe verbracht, in Pritzwalk. Jörg Phil Friedrich ist von Beruf eigentlich Physiker und Meteorologe, hat sich aber dann mit Informationstechnologien beschäftigt und dann nochmal Philosophie studiert und publiziert jetzt sehr viel so zu übergreifenden Bereichen zwischen Philosophie und Wissenschaft und Philosophie und Religion und hat mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel die postoptimistische Gesellschaft, warum es keinen Grund für Optimismus gibt und was trotzdem Hoffnung macht auf ein gutes Leben, oder degenerierte Vernunft, künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens. Und was ihn zur Idealbesetzung für heute macht, ist das Buch, was demnächst erscheint, am 26. kurz nach den Wahlen, das heißt "Richtig streiten".
Und zuerst muss ich aber sie auch was fragen, nämlich nach ihrem zweiten Vornamen. Ich kenne das von Leuten, die sagen manchmal, wenn sie was so ganz leidenschaftlich machen, wie zum Beispiel Ordnung ist mein zweiter Vorname oder Mitgefühl ist mein zweiter Vorname. Jörg Phil Friedrich ist die Philosophie ihr zweiter Vorname gekommen.
Ja, das ist vielleicht gar keine so gute Idee gewesen mit dem Phil. Aber der Grund oder die Geschichte ist so, Jörg Friedrich ist ein Name, den gibt es sozusagen, allein in Münster gibt es 3 Jörg Friedrichs, die ich kenne, aber da wahrscheinlich gibt es auch deutlich mehr davon. Und Jörg Friedrichs gibt es also sehr viele. Und einer davon ist relativ bekannt, nämlich der Historiker Jörg Friedrich, der das Buch Der Brand geschrieben, also das Buch ist vielleicht bekannter als, als der Name, wie das oft ist. Man kennt ein Buch, aber kennt nicht den Namen dazu. Das ist ein Buch über den Bombenkrieg, über die Bombardierung Dresdens. Das ist, hat ziemlich Furore gemacht seinerzeit. Und für viele Menschen ist offensichtlich Philosophie und Geschichte relativ dicht zusammen. Und jetzt ist es so gewesen, über einige Jahre, dass Leute, wenn sie diesen Jörg Friedrich im Fernsehen gesehen haben, irgendwie nach seiner Telefonnummer, nach seiner E-Mail-Adresse gesucht haben, den aber nicht gefunden, aber immer mich gefunden haben. Und das war eine ganze Weile lang ganz witzig. Ich habe auf diese Weise Vera Lengsfeld, Wollenberger kennengelernt, die auch mich da verwechselt hat, lange sich mit mir geschrieben hat. Also das war eine ganze Weile lang ganz witzig. Also ich habe es ja aber bei der zweiten Mail verraten, dass sie mich offensichtlich verwechselt hat. Nein, nein. Also ich habe das nicht lange verheimlicht. Aber dann kam es, das war 2015, also oder 2016, da gab es einen Aufruf in diesem Umfeld, das ging also damals schon um die Flüchtlinge, deshalb weiß ich, dass es, kann ich mich an das Jahr erinnern. Da gab es so einen Aufruf aus dieser Ecke von diesen, ist ja auch egal, jedenfalls ging es da diese ganze Frage Überfremdung und so weiter. Und das ging das erste Mal, also sozusagen gegen die Flüchtlinge ganz massiv. Und da stand Herr Jörg Friedrich, dieser Historiker, an Position 4 der Unterschriftenliste. Und dann kriegte ich auch Anrufe, ob ich denn da unterschrieben hätte und das sei doch wohl nicht ich gewesen. Nein, das war ich nicht. Und in diese Situation hinein, dass mich jetzt also viele Leute gefragt haben, ob ich das gewesen bin, habe ich das mal mit einer entfernten Freundin am Telefon besprochen. Ich kann mich noch sehr genau an die Situation erinnern. Und die sagte dann am Telefon, ja, du brauchst einen zweiten Vornamen, Phil. Und dann habe ich nicht weiter darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, ich nehme diesen zweiten Vornamen Phil. Das kam natürlich von Philosophie, klar, und insofern ist das eigentlich gar keine gute Idee gewesen. Ich hätte irgendwie den Vornamen meines Vaters nehmen sollen oder irgendwas Neutrales, weil natürlich viele Leute dann gesagt haben, ja, jetzt der muss seine Philosophie mit in den Vornamen mit reinnehmen. Gut, aber wenn es dann so ist, also ich kann jedem nur raten, wenn er mal nach einem zweiten Vornamen sucht, ein bisschen länger darüber nachzudenken, weil man halt, wenn man sich einmal entschieden hat und dann auf den Büchern das alles draufsteht und so weiter, kommt man nicht wieder davon weg. Ne? Dann ist es einfach so.
Ja, das ist doch sehr schön für einen Philosophen.
Naja.
Und eine politische Entscheidung. Wir sind also auch schon mit dem Vornamen im Thema. Ja, also wir sprechen darüber, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und deshalb ist die erste Frage, die in dieser ganzen Reihe schon in Sachsen und in Thüringen und in den ersten Städten in Brandenburg zuerst ans Podium gestellt wird oder an die Leute, die vorne sitzen. Katharina Wader, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja, die kurze Antwort würde ich sagen, ja. Ja.
Und Jörg Phil Friedrich, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja, ich habe auch gesehen, dass die Frage mal als erstes gestellt wird. Und seitdem ich das gestern gesehen habe, denke ich, unterbrochen über diese Frage nach. Ich kann das nicht so schnell einfach beantworten. Auch wenn vorhin beim Aufzeigen auch alle gesagt haben, ja. Das fand ich ja schon mal ganz bedeutend. Ich finde die Frage nicht so einfach zu beantworten. Es gibt sozusagen natürlich die einfachen Meinungen. Also als Philosoph ist ja sowieso die Frage, was heißt denn, es gibt Meinungsfreiheit? Nicht? Da könnte ich jetzt einen langen philosophischen Vortrag drüber halten. Aber ich glaube, wenn wir Meinungsfreiheit verstehen, als man darf irgendwie alles sagen, dann kann man natürlich sagen, ja klar. Ne? So. Die Frage ist aber, Freiheit ist ja irgendwie mehr als etwas tun zu dürfen, also zum Beispiel in seinem stillen Kämmerlein. Freiheit bedeutet ja eigentlich, denken wir mal an Reisefreiheit, ne? Irgendwo hingehen zu können, ja? Irgendwo anzukommen, sozusagen sich frei bewegen zu können. Und ich glaube, wenn man sich fragt, wenn Sie irgendwie zusammensitzen mit Ihren Kollegen oder mit Freunden oder mit der Familie und da alles Mögliche gesagt werden kann, dann ist das ja noch keine Meinungsfreiheit. Einige von Ihnen sind ungefähr in meinem Alter und werden sagen, ja, früher, als wir hier gesessen haben, in der Kneipe oder mit der Familie zusammengesessen haben, da konnten wir auch alles Mögliche sagen. Da konnten wir auch sagen, Erich Honecker ist doof. Vielleicht hat irgendwie jemand dabei gesessen von der Stasi oder so, aber man ist ja auch nicht sofort verhaftet worden. Ne? Oder wenn man sich politische Witze erzählt hat. Also muss ja an der Freiheit noch mehr dran sein, an der Meinungsfreiheit. Und ich glaube, wenn wir heute uns die Frage stellen, ob wir Meinungsfreiheit haben, dann hängt das, glaube ich, eher damit zusammen, dass wir häufig das Gefühl haben, dass das, was wir uns sozusagen in unserem kleinen Kreis gegenseitig an Meinungen erzählen, irgendwie nicht da ankommt oder nicht sozusagen, wenn wir dann, Sie haben alle gesagt, Sie schauen alle die Tagesschau, da konnte ich nicht mit aufzeigen, muss ich zugeben, oder viele haben aufgezeigt, Sie haben den Kopf geschüttelt. Aber wenn sozusagen das, was ich im Alltag an Meinungsfreiheit erlebe mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen, ich aber dann abends nicht im Fernsehen sehe, in der Tagesschau, dann ist ja die Frage, gut, wo geht die Meinung hin? Ich kann zwar alles sagen, aber die Frage ist ja, kommt es auch irgendwo an, wo es ankommen muss? Und wenn ich diese Frage mir stelle, dann finde ich es eben nicht mehr ganz so einfach zu sagen, es gibt Meinungsfreiheit, klar, aber die Frage ist, ob die Meinungsfreiheit so ist, wie man sie sich wünscht oder wie sie sein müsste.
Ja, Sie haben ja ein entscheidendes Stichwort da drin gehabt, in dem, was Sie jetzt sagten, das war das Wort Gefühl. Aber die Tagesschau, glaube ich, können wir noch ausklammern, das ist ja was anderes, ist die Tagesschau dazu da, alles abzubilden, die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung. Aber ich glaube, Gefühl ist ein wichtiges Stichwort dabei bei der Frage, wenn heute Leute über Meinungsfreiheit reden, oder?
Ich würde gerne, also bestimmt, ja. Und mir ist es immer ganz wichtig, wenn wir über einen bestimmten Sachverhalt reden, dass wir auch die Definition im Blick behalten. Ich weiß nicht genau, ob es Teil von Meinungsfreiheit als Konzept ist, dass man repräsentiert werden muss mit dieser Meinung. Ist das Teil von Freiheit? Ich glaube, das ist Teil von Repräsentation. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen interessant und ich würde da gerne nochmal nachfragen. Denn wir haben uns geduzt, ich muss jetzt beim Du bleiben, das verwirrt mich dazu sagen. Aber du hattest vorhin gesagt, oder hattest eben gesagt, wenn wir über Dinge in der Familie sprechen und dann nicht repräsentiert werden, ich frage mich, wer ist denn dieses Wir? Denn ich als schwarze Person, die als schwarze Person aufgewachsen ist, als schwarze ostdeutsche Person, hatte nie das Gefühl und auch in der Praxis tatsächlich nicht die Praxis, dass so wie ich aufgewachsen bin, in irgendeiner Weise irgendwo repräsentiert wird. Aber damit habe ich nicht in Frage gestellt, dass ich die Freiheit habe, meine Meinung zu sagen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Schritte und ich frage mich auch, wer dieses Wir ist, denn interessanterweise, aber du kannst mir da gerne was anderes sagen, denn interessanterweise die sich jetzt beschweren, dass sie zu wenig repräsentiert werden, sind häufig die eigentlich ziemlich viel repräsentiert wurden und vielleicht jetzt nicht mehr zu 100% repräsentiert werden, weil zu 20% sind hier und da doch nochmal ein paar andere Stimmen, was eigentlich ziemlich gut ist. Aber die vorher diese große Repräsentation hatten, sind auf einmal die sich so beschweren. Und irgendwie scheint es mir in die Richtung zu gehen. Dabei gibt es so viele Menschen, die ganz wenig Repräsentation bisher erfahren haben und nicht die sind, die sagen, wir können jetzt hier gar nichts mehr sagen.
Ja, und in Ihrem Buch Richtig Streiten sagen Sie, dass die Meinung eigentlich die kleine, schmuddelige Schwester des Wissens ist.
Das ist, Moment. Jetzt haben Sie das gestern erst geschickt bekommen.
Ich habe es nicht bis zu Ende gelesen.
Das ist sozusagen das ist die normale. Oder nein, das ist sozusagen eine These, dass das eine weit verbreitete Ansicht ist. Ja? Also dass wir sozusagen sagen, eigentlich wollen wir Wissen haben, aber wir haben nur Meinung. Man spricht auch von bloßer Meinung. Und die These in dem Buch, aber ich will jetzt keine Werbung für dieses Buch machen, die These in dem Buch ist aber, dass sozusagen wir gar nicht an Meinungen vorbeikommen. Also weil Meinungen sind nicht einfach unsichere Aussagen über die Wirklichkeit, sondern die sind immer irgendwie geprägt von meinen Überzeugung, wie die Welt sein soll. Wenn ich sage, der Trump ist ein Idiot zum Beispiel, ne? Meinung, ja, dann sage ich ja damit, das ist ja keine Tatsachenbehauptung an sich, sondern damit sage ich ja ganz viel. Damit sage ich, so ein Typ sollte nicht Präsident der USA werden, zum Beispiel. Also das ist sozusagen immer gefärbt auch oder getränkt mit dem, wie ich mir vorstelle, wie die Welt eigentlich sein sollte. Deswegen, also das ist...
Ja, also zur Frage der Repräsentation. Also wenn Menschen das Gefühl haben in diesen Umfragen, das hat sich ja wirklich sehr zurückentwickelt, kann man seine Meinung in Deutschland frei äußern, haben die Leute in den 90er Jahren dem sehr stark zugestimmt und jetzt gibt es diese Allensbach-Umfrage von Ende letzten Jahres, dass es irgendwie nur noch 44% sind, die der Meinung sind, dass sie ihre Meinung frei äußern können. Und da ist aber, also dieses Wort Repräsentation, wer wird wie gehört? Und dann ist es eben auch die Frage, die vielleicht, die man dann, dadurch, dass wir hier in den östlichen Bundesländern sprechen, weil ja diese Wahlen dort waren und hier bevorstehen, dass sich vielleicht der Osten auch weniger repräsentiert fühlt. Würden Sie das so also sagen, dass es ein spezielles östliches Problem ist?
Ich würde der These zustimmen und mache das auch oft in meiner Arbeit, dass ich finde, dass sehr wohl der Osten sehr lange viel zu wenig repräsentiert war und vor allem in seiner Vielfalt repräsentiert war, weil wenn wir über den Osten gesprochen haben im öffentlichen Diskurs, im medialen Diskurs, war es immer sehr einseitig, wer den Osten ausmacht und welche Themen besprochen wurden. Das bricht langsam auf, aber ist dennoch ein 30-jähriges Versäumnis, meiner Meinung nach. Also ich würde dieser These zustimmen, aber nochmal würde ich den Unterschied aufmachen und da müssen wir wirklich bei den Definitionen bleiben. Man geht nämlich sonst auch Meinungen auf den Leim und gefühlten Wahrheiten auf den Leim. Es gibt eine Freiheit, seine Meinung zu äußern und es gibt ein Gehörtwerden, aber das sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge und als solche können wir die auch, sollten wir die betrachten und es ist auch gewinnbringend, die als solche zu betrachten. Also kurz, ich finde auch, der Osten wird zu wenig repräsentiert, in seiner Vielfalt vor allem zu wenig repräsentiert. Das heißt aber nicht, dass es keine Meinungsfreiheit gibt.
In seiner Vielfalt zu wenig repräsentiert heißt, dass der Osten politisch, also in jetzt sagen wir also mal die Tagesschau, also in den öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, als Problemgebiet gesehen wird oder lange gesehen wurde, aufkommt mit Pegida oder so. Oder schon?
Ich glaube, das war schon früher so. Das mache ich ja auch so ein bisschen in meiner Arbeit auch, wenn ich über Dunkeldeutschland spreche und über Worte wie den braunen Osten, dass es ein sehr klares Framing von Anfang an gab, den Osten zu betrachten. Und was ich mir anschaue und was natürlich ein großes Narrativ ist, ist diese Zuschneidung auf Rechtsextremismus, so hat man es gelabelt die meiste Zeit. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Ich bin nach wie vor auch als schwarze Frau im Osten oder als Kind im Osten aufgewachsen und es gibt im Osten dieses Problem. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das nur im Osten gibt und dass wir nur über das Thema sprechen, wenn wir über den Osten sprechen und vor allem nicht mit dieser extremen Zuschnitt, der nicht auf Lösung orientiert ist, sondern eher das Problem woanders hinzuschieben. Was war die Frage? Ich bin schon voll.
Also ob es speziell den Osten betrifft.
Ah, Problem,
der braune Ostener, denke ich an Markus Feldenkirchens Überschrift vom Morgen-Newsletter im Spiegel vor 3 Wochen oder so. Oh, wie braun ist Thüringen.
Das hat seine Kontinuitäten seit den 90ern auf jeden Fall. Es wird über den Osten als Problemgebiet gesprochen. Was mich stört, ist eigentlich nicht, und das ist das, was ich mit zweischneidigem Schwert meine, was mich stört, ist nicht, dass die Probleme im Osten besprochen werden. Ich glaube, wir sollten viel mehr die Probleme besprechen. Aber was passiert meistens, und das hat eine Kontinuität auch in den letzten 30 Jahren, ist, dass wir den Osten als das Problemgebiet sehen und dann, wir haben Probleme in Deutschland und dann schieben wir die in die Ecke, aber nicht um sie zu besprechen, sondern um zu sagen, also im Fall von rechter Gewalt haben wir immer Rassismus und rechte Gewalt sehr lange gleichgesetzt und immer so eine Idee in Deutschland gehabt, wir haben überhaupt kein Problem mit Rassismus, aber wir haben Rassisten und das sind die im Osten. Aber das ist deren Problem, nicht unser Problem, deswegen müssen wir das nicht lösen. Und diese Bewegung, das ist das Problem, dass wir Probleme wegdelegieren und es irgendwo in irgendeine Ecke stecken, aber um sie nicht zu lösen, sondern um sie wegzuschieben. Ich finde es total wichtig, über Probleme im Osten zu sprechen und es gibt auch Probleme im Osten, die wir besprechen sollten und lösen sollten, aber eben nicht um es wegzuschieben, sondern wirklich um aktiv Lösungen zu finden.
Also nicht der Osten als Problem, sondern die Probleme im Osten. Sie leben jetzt schon lange in Münster, haben aber ja hier ihre Wurzeln noch. Wurzeln haben wir Menschen eigentlich, also haben, kommen aus der Gegend hier und haben Kontakte hierher. Wie betrachten Sie die Sicht auf den Osten selber als im Westen Wohnender? Da, haben Sie da auch so manchmal einen merkwürdigen Eindruck?
Also ich habe ja inzwischen viele Freunde in Münster, mit denen ich auch so abends beim Wein zusammensitze oder beim Bier. Und dann wird sehr viel geredet und sehr offen geredet. Und dann denke ich manchmal, so unterschiedlich sind die Leute gar nicht. Also das ist ganz faszinierend, weil Münster, das muss man vielleicht dazu sagen, Münster ist eine Stadt, die immer stolz darauf ist, dass sie den niedrigsten Anteil an AfD-Wählern bundesweit hat. Also das ist die Stadt, in der ich wohne. Und ich wohne dann auch noch in einem Viertel, wo sozusagen, ich bin selbst Wahlvorstand, ich habe in meinem Wahllokal ausgezählt, bei uns hat sozusagen die Grünen sind die stärkste Partei in meinem Wohnviertel, ja, in meinem Stimmbezirk. Und die AfD etc., die können Sie so irgendwie an einer Hand abzählen. Aber wenn man miteinander ins Gespräch kommt und die Leute sagen, und es geht um das Thema Flüchtlinge, ne? Und es geht um die Frage, na gut, Impfung ist sowieso extra, weil das ist natürlich eher so ein, das ist ein sehr schwieriges Thema für so grün intellektuelles Milieu in Münster. Da gibt es sehr viele, die eigentlich Impfverweigerer sind. Aber das wäre ein Sonderfall, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Flüchtlinge sehe, das Thema müssen wir die Grenzen schließen und so weiter, da höre ich genau das Gleiche wie das, was mir immer erzählt wird, was angeblich im Osten hier nur die AfD-Wähler sagen würden. Das ist eigentlich das, was mir auffällt, dass da, aber es wird anders. Es ist ganz, ganz merkwürdig, weil die Leute wählen natürlich am Schluss trotzdem CDU oder Grün, weil man einfach schon immer so gewählt hat. Ja? Und das ist eigentlich das Faszinierende, dass man sozusagen ganz selbstverständlich sagt, natürlich kann man die AfD nicht wählen, aber die Grenzen dicht machen müssen wir eigentlich schon, wenn die ganzen Flüchtlinge hier kommen. Na, also das ist so eigentlich eine Erfahrung, die ich in letzter Zeit mache. Ich würde eigentlich eher sagen, in den Köpfen sind die Leute gar nicht so unterschiedlich. Ich meine, ich rede nicht so viel, ich bin jetzt nicht so oft im Pritzwald oder so. Ne? Und wenn, dann ist Klassentreffen, dann wird nicht über Politik gesprochen. Aber wenn ich das so höre, wie angeblich hier im Osten alle reden, und wenn ich dann mich mit meinen Freunden in Münster unterhalte, dann denke ich, so unterschiedlich ist das gar nicht.
Und dann liegt der Unterschied in dieser alten traditionellen Parteibindung, was Steffen Mau jetzt ja auch mit als Erklärung nimmt dafür, dass nun alle so überrascht sind, dass wie Thüringen und in Sachsen gewählt wurde, weil eben da nicht gesagt wird, du wählst jetzt das, was bei uns immer gewählt wurde in der Familie,
weil sozusagen
in der DDR ja gar nicht richtig gewählt wurde.
Ja.